Im Keller war es kühl und feucht. Herr Tulpe lauschte dem Prasseln und Zischen über ihnen.
Hier sitzen wir in der verdammten Falle.
Glaubst du? Dies ist Stein, steinerner Boden, steinerne Wände, steinerne Decke. Wir brauchen hier nur abzuwarten, bis das Feuer dort oben erloschen ist. Ich bin nicht geboren, um hier und jetzt zu braten. Die Flammen loderten bei der Presse. In ihrem Herzen brannte das Feuer gelb und weiß. Es knisterte nun an den metallenen Gestellen mit den Drucktypen. Mehrere Tropfen erschienen an den bleiernen, tintenverschmierten Regletten. Worte schwammen auf dem schmelzenden Metall. Erste dünne Rinnsale kamen unter der rotglühenden Presse hervor, auch zwischen den Kisten und den vielen Gestellen mit Drucktypen. Sie trafen sich verschmolzen miteinander und setzten den Weg fort. Auf Ottos Werkbank bemerkten die Salamander die Wärme. Sie mochten Wärme, sie erwachten und begannen zu schnurren. Herr Tulpe betrachtete die Geschöpfe.
»Was sind das für verdammte Biester?«
Eine Sekunde später bemerkte er das Glas daneben.
»Und warum ist dieses verdammte Ding mit dem Hinweis »Vorsichtig behandeln« markiert?«
Die Aale waren bereits ziemlich nervös. Sie spürten die Wärme ebenfalls. Und im Gegensatz zu den Salamandern lebten sie in tiefen Höhlen und unterirdischen, eiskalten Bächen. Dunkelheit blitzte. Der größte Teil davon sauste geradewegs durch Herrn Tulpes Gehirn. Doch er erinnerte sich kurz an Schnee, Tannenwälder, brennende Gebäude und die Kirche. Dort hatten sie Zuflucht gesucht, als er klein gewesen war. Er entsann sich an große, glänzende Bilder. Er blinzelte und ließ das Glas fallen. Es zerbrach auf dem Boden und wieder strahlte dunkles Licht. Herr Tulpe drehte sich um, sein Partner war auf die Knie gesunken und presste sich die Hände an den Kopf. »Sie sind direkt hinter mir.«
»Nein!« Herr Tulpe klopfte Nadel auf die Schulter. »Nur wir beide sind hier unten, alter Freund.«
»Es war falsch, all die Leute umzubringen.«
»Warum denn?«
Herr Nadels Nervosität ließ ihn ebenfalls unruhig werden. Er zog an dem Bindfaden an seinem Hals und spürte den daran hängenden Klumpen. In schweren Zeiten kann eine Kartoffel eine große Hilfe sein. Ein Platschen veranlasste ihn, sich erneut umzudrehen. Seine Miene erhellte sich.
»Oh, jetzt wird alles verdammt gut. Sieh nur, es regnet.«
Silberne Tropfen fielen von der Kellerluke herab. Die Tropfen vereinten sich und wurden zu einem beständigen Strom. »Das ist kein Wasser, das ist heißes Blei. Die Zeitung wird damit gedruckt.« Sie wichen an die Wand zurück. »Wir brauchen etwas, auf dem wir stehen können, während das Zeug abkühlt.« Herr Nadel hob die Hand vor die Augen. »Ich habe einen Plan.«
»Ja, in Ordnung.«
»Und ich denke immer an das Wohl der Firma.«
»Ja, natürlich.«
»Nun, gib mir einfach deine Kartoffel.«
»Was?«
Nur wenige Zentimeter blieben zwischen Herrn Tulpes Hals und der Pistolenarmbrust. »Keine Widerrede. Gib mir die verdammte Kartoffel. Dies ist nicht der geeignete Zeitpunkt für dich, mit dem Denken zu beginnen.« Herr Tulpe vertraute weiterhin den besonderen Überlebensfähigkeiten von Herrn Nadel, als er sich die Schnur mit der Kartoffel über den Kopf zog.
»Beeil dich! Das verdammte Zeug kommt immer näher!«
»So, wie ich die Sache sehe. Ich bin klein, Herr Tulpe. Du hingegen bist ziemlich groß. Du könntest nicht auf mir stehen. Und ich möchte nicht, dass du leidest.« Er zog den Abzug. »Entschuldige«, flüsterte er, als das Blei platschte. »Es tut mir leid, aber ich bin nicht geboren, um hier zu braten.« Herr Tulpe öffnete die Augen. Dunkelheit umgab ihn. Die Luft war unbewegt, doch in der Ferne rauschte es wie Wind in toten Bäumen. Er wartete eine Zeit lang, dann fragte er,
»Bin ich ganz allein an diesem verdammten Ort?«
»Ich bin bei dir, Herr Tulpe.«
Ein Teil der Dunkelheit öffnete seine Augen. Ein doppeltes blaues Glühen blickte auf ihn herab.
»Bist du der verdammte Tod?«
»Tod allein genügt.«
»Der verdammte Mistkerl hat mir die Kartoffel gestohlen. Ich weiß nur, dass alles gut wird, wenn man seine Kartoffel hat.«
Die absolute Erinnerung der Toten brachte nun alles zurück aus einer Perspektive etwa 60 Zentimeter über dem Boden und einem Alter von 3 Jahren. die murmelnden Stimmen alter Männer, das Schluchzen alter Frauen, Licht, das durch Kirchenfenster fiel, und alle lauschten, um die Soldaten zu hören, unsere oder ihre. Solche Dinge spielten kaum mehr eine Rolle, wenn ein Krieg so lange dauerte. Tod blickte kühl.
Und das ist alles. Glaubst du nicht, dass irgendetwas deiner Aufmerksamkeit entgangen ist?
Und wenn mir alles leid tut?
Der Geruch von Öllampen, Kerzenhalter. Immer gab es nur Kartoffeln zu essen, die man unterm Schnee aus dem Boden graben musste. Aber die Kerzenhalter bestanden aus Gold. Und eine Alte hatte gesagt, es wird alles gut, wenn man eine Kartoffel hat.
Wenigstens hast du noch deine Kartoffel, wie ich sehe.
Herr Tulpes Hand zuckte zu seinem Hals. Seine Finger ertasteten etwas Verschrumpeltes und Hartes an einem Bindfaden. Ein geisterhaftes Schimmern umhüllte das Objekt.
»Ich dachte, er hätte sie genommen. Also wird alles gut.«
»Was glaubst du?«
Herr Tulpe schluckte. Weitere jüngere Erinnerungen krochen jetzt unter der Tür durch, blutig und rachsüchtig.
»Ich glaube, es ist mehr nötig als nur eine Kartoffel.«
»Tut dir alles leid.«
Herr Tulpe senkte den Kopf.
»Soweit ich weiß, bist du ein Kenner, Herr Tulpe. In gewisser Weise bin ich das ebenfalls.«
Tod hob die Hand und winkte damit. Entlang des Bogens, den die knöchernen Finger beschrieben, erschienen Stundengläser.
»Was ist das?«
»Dies sind Leben. Nur Leben. Ganz offensichtlich sind es keine Meisterwerke. Zweifellos haben sie Sammler wert.«
Tod nahm ein anderes Stundenglas und hielt es hoch. Bilder formten sich, hell, aber substanzlos.
»Ah. Nugawelski. Bestimmt erinnerst du dich nicht an ihn. Du hast viel zu tun, man kann nicht von dir erwarten, dass du dich an jeden erinnerst. Beachte den brillanten Intellekt. Unter anderen Umständen hätte er die Welt verändern können. Doch er betrat seine recht primitive Hütte zur falschen Zeit, wo er dich beim Stehlen seines Mantels überraschte. Er versuchte...«
Herr Tulpe hob eine zitternde Hand.
»Ist dies die Stelle, an der mein ganzes Leben vor meinen Augen vorbeizieht?«
»Nein. Jetzt siehst du dein Leben so, wie es vor den Augen anderer Personen vorbeigezogen ist.«
Alles war vorbei. Das Feuer war heftig, aber kurz gewesen. Die Wände standen noch. Die Hälfte des Wellblechdachs war eingestürzt. Schneeregen fiel in den Schuppen und verdampfte auf heißem Stein, als William vorsichtig durch die Trümmer zur Presse schritt. »Kann sie repariert werden?« fragte er Gutenhügel, der ihm gefolgt war. »Unmöglich.« William stieß ein Stück Dach beiseite. »Die Schreibtische stehen noch da, verkohlt, aber noch brauchbar.« »Oh ja. Wann möchtest du die nächste Ausgabe herausbringen?« »Ich meine, sieh nur den Dorn! Kannst du die Presse reparieren?« Zacharissa trat langsam durch das schwelende Chaos. »Nein, sie ist hin, Schrott! Wir haben keine Presse und keine Drucktypen und kein Metall!« »Na schön, wir müssen uns also eine andere besorgen. Ja, einige Tage Arbeit dürften genügen, um hier wieder Ordnung zu schaffen.« Gutenhügel wölbte die Hände vor dem Mund. »Hallo! Dies ist die Stimme der Vernunft! Wir haben kein Geld!« »Allerdings gibt es hier nur wenig Platz für Erweiterungen.« »Was meinst du damit?« »Zeitschriften. Ja, ich weiß, die Zeitung ist wichtig, aber die meiste Zeit übersteht die Presse ungenutzt da, und ich bin sicher, es gibt einen Markt für Frauenzeitschriften.«
»Und was soll darin stehen?«
»Mode? Artikel über Stricken und so.«
»Genauso gut könntest du eine Zeitschrift nur für Männer vorschlagen.«
»Warum nicht? Entschuldigung. Und es gibt noch eine Zeitschrift, die sich gut verkaufen würde. Hallo? Hallo? Ich weiß, dass sich mein Mund öffnet und schließt. Kommen irgendwelche Geräusche heraus? Über Katzen. Bilder von Katzen. Geschichten über Katzen. Viele Leute mögen Katzen. Es scheint mir ein wenig wie Verschwendung, eine Verschwendung von Worten, meine ich. Warum? An Worten herrscht nie Mangel. Was die Zeitung betrifft, sie enthält Worte für einen Tag, vielleicht auch für eine Woche. Und dann wirft man sie weg. Möglicherweise haben einige länger Bestand, in den Köpfen der Leute. Aber das ist nicht der Ort, wo das Papier endet, ganz im Gegenteil. Wo ist das Blei? William blickte über die Trümmer hinweg. Bodoni kniete vor der dampfenden Presse und versuchte, unter sie zu blicken. »Das Blei ist verschwunden. Vermutlich ist es geschmolzen. Der Keller!« Gutenhügel griff nach einem halb verbrannten Balken. »Ich helfe dir!« William griff nach dem Durcheinander aus verkohltem Holz, zog